So, dann heiße ich euch alle herzlich willkommen zum dritten Vortrag heute im Kernel Track, präsentiert von AMD. Wer nach dem Vortrag hier vorkommt, kann sich gern einige Merchandising-Artikel abholen. Bei diesem Vortrag geht es um Big Storage unter Linux und der Hannes wird uns da jetzt einiges drüber erzählen.
Genau, so ist die Idee. Also das Ganze ist jetzt, wird weniger technisch als eben. Das ist jetzt mehr ein Einführungsvortrag. Was ist eigentlich Fibre Channel und warum brauche ich das oder warum brauche ich das nicht? Das Ganze kam eigentlich dadurch zustande, dass irgendwie auf einer Konferenz jemand meinte, oh, um Gottes Willen, Fibre Channel, das ist nur für Enterprise und da muss man extra für zahlen und das ist gar nicht da und da braucht man spezielle Module für den Kernel, bla 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 bla. Nein, das ist so nicht so ganz richtig. Um, damit wir mal so ein generelles Level-Setting machen können, wer weiß, welche Farbe ein Fibre Channel-Kabel hat? Ja. Lach nicht! Du siehst, dass die Frage berechtigt ist. Okay, also, gut, das war, dann seid ihr die richtige Audience. Das ist schon mal gut. So, also, ja, Fibre Channel. Aber ich habe doch schon eine Festplatte. Warum dieses ganze Zeugs? Mein Laptop läuft hervorragend. Was brauche ich jetzt noch irgendwas anderes? Naja, das schon. Eine Festplatte. Und mehr in so einen Laptop reinzustopfen, wird echt schwierig. Das ist dann schon eine große mechanische Herausforderung. Wenn also diese Festplatte nicht reicht, dann ist es auch ein wenig schwierig mit so einem Laptop. Sicherlich kann man sich größere Maschinen kaufen, die dann mehrere Slots haben, wo man dann mehrere Festplatten reinkleppen kann, aber irgendwann sind auch die voll. Und außerdem ist es ein bisschen doof, wenn man da neue Festplatten reinstopft, immer dann muss man jedes Mal den Rechner runterfahren, wenn man Pech hat, und dann wieder hochfahren. Das ist eigentlich nicht das, was man unbedingt haben will. Nur weil man mehr Platz braucht, den Rechner runterzufahren, ist irgendwie nicht so cool. Eben geht's noch. Ha! So, also, was machen wir da? Na gut, schmeißen wir alle raus. Kein Problem. Tun wir halt. Haben wir halt eine Box für Rechenoperationen, für reines Rechnen und die andere Box macht nur Storage. So, und das ist natürlich ganz toll, weil dann die Rechenbox fleißig durchlaufen kann und sagt dann einfach der Storagebox und sagt, hey, gib mir mehr Platten und du kriegst mehr Platten. Brauchst es, den Rechner nicht runterzufahren, alles total klasse, total super. Du kannst alles rekonfigurieren, total flexibel und überhaupt. Ja, aber, wenn sie jetzt nicht mehr damit sind, also in einer anderen Box, muss ich auch irgendwie verbinden. Was machen wir denn da? Das ist so das klassische, so SATA-Kabel, ist ein wenig doof. Die können nämlich so doch immer gigantische 1 Meter lang sein. Und abgesehen davon sind SATA-Kabel tatsächlich einfache Point-to-Point-Verbindungen. Das heißt, man kann einen Host-Controller zu einer Platte verbinden. Full stop, mehr nicht. Jetzt kommen wir nicht mit PMPs, das ist genau das Gleiche. Man könnte SAS-Kabel nehmen, okay, da haben wir schon 10 Meter, aber auch so richtig die Flexibilität ist das dann auch wieder nicht. Deswegen gibt es sowas wie Fibre Channel, was eigentlich beliebige Längen haben kann, also bis zu mehreren Kilometern, also ich glaube bis irgendwie 100 Kilometer, sowas, also schon eher lang. Und sehr nett. Man kann natürlich auch was anderes nehmen. Ne? Es gibt ja, einige haben es, ihr kennt das vielleicht, iSCSI gibt es noch, dann gibt es irgendwie noch das tolle InfiniBand, was unsere Freunde von der HPC, von den High-Performance-Computing-Leuten total super finden. Und natürlich FCE und dann auch diese ganzen anderen komischen Protokolle, was ich, ATA over Ethernet oder NBD oder Sheepdog oder whatnot. So, das ist also, so ein Kinderkram machen wir nicht. So, okay, also, Fibre Channel. Natürlich ist das ein OSI-Protokoll. Und natürlich hat das auch dann auch dieses ganze Layering und bla 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 bla, wie man da so schön sieht. Also physisches Medium, Transmission-Protokoll, Transport, Common Services, Upper Level Protocol, bla bla bla. Wie man das halt mit dem OSI-Protokoll so kennt. Ist aber ziemlich langweilig. Das machen wir nicht. Deswegen. Also, Fibre Channel ist im Prinzip ein optisches Kabel. Davon gibt es zwei Typen, wenn jemand. Irgendwelche Physiker hier? Komm, sei nicht so schüchtern. Ah, ist ja unglaublich. Okay, also, man hat zwei Typen. Das eine ist Multimode und das andere ist Single-Mode-Faser. Die Single-Mode-Fasern funktionieren mit einem witzigen Prinzip, das nennt sich Lichtbeugung. Das heißt immer, das ist ein physikalisches Phänomen. Wenn man die Leitung dünn genug macht, dann verläuft der Lichtstrahl tatsächlich mit der Faser. Das heißt, man kann das Ding biegen und der Lichtstrahl geht tatsächlich ohne Reflexion direkt an der Faser entlang. Total klasse, total super, aber funktioniert natürlich nur, wenn die Dicke des der Faser mit der Wellenlänge abgestimmt ist. Das macht es ein wenig umständlich zu handhaben, denn die könnte sich auch, je nachdem, kann sich die Wellenlänge auch etwas ändern und so. Das ist immer nicht so. Ist denn relativ anspruchsvoll und relativ teuer. Das andere ist einfach Multimode-Kabel, das nimmt bloß ein dünnes Kabel und das reflektiert dann halt an den Wänden. Okay, reflektiert es halt an den Wänden, macht ja nichts. Geht immer noch. Hat den Vorteil, man braucht hier eine spezielle Wellenlänge, kann da alles Mögliche drüber jagen und es geht immer noch. Das ist total super. So, die müssen natürlich irgendwie anschließen, diese Kabel. Da gibt es eigentlich zwei Typen. Das eine sind GPICs, Gigabit Interface Converter. Und das andere nennt sich so, sind dann sogenannte SFPs. Small Form Factor Pluggable Transceivers. Super Name. GPICs sind nur für 1 Gigabit, also sind relativ alt und sind momentan, also sind heutzutage eigentlich nicht mehr in Gebrauch. Meistens arbeiten wir mit SFPs, die ein bisschen kleiner sind. Sehen wir mal da gleich hier noch. Und wie ich schon eben erwähnt habe, über diese Multimode-Kabeln kann man ja beliebige Sachen fahren. Das ist ja nicht festgelegt. Das heißt, es ist auch nicht festgelegt, welche Line-Speed man da drauf fährt. Das heißt, bei Fibre Channel bestimmt tatsächlich der Transceiver, welche Geschwindigkeit auf dem Kabel gefahren wird. Was sehr praktisch ist, man braucht uns eine Sorte Kabel und kann da beliebige Transceiver anschließen. Was natürlich auch heißt, dass die Transceiver nicht wirklich billig sind, denn die bestimmen effektiv, wie schnell das Ding läuft. Da gibt es dann unterschiedliche Geschwindigkeiten. Heutzutage sind 4 und 8 Gigabit in Gebrauch. Alte Installationen können auch langsam mit 1 oder 2 Gigabit laufen. 16 Gigabit ist momentan in der Mache. Die ersten Produkte kommen jetzt irgendwie dieses Jahr raus. Ist aber noch nicht wirklich das. So, und der tatsächliche Durchsatz, den man kriegt, ist ungefähr 1/10 der Line Speed. Das heißt, für 4 Gigabit kriegt man irgendwas mit 400 Megabit pro Sekunde, Megabyte pro Sekunde über die Leitung. Wenn man das mal so vergleicht, SCSI, das alte Parallel SCSI mit U320, das hat 23 Megabyte über die Leitung geschaufelt. Das ist noch nicht so das grandiose Improvement da, aber glücklicherweise sind die Platten da nicht so schnell, dass man das tatsächlich da merkt. Außerdem hat das andere Vorteile. Hier habe ich mal so ein GPIC abgebildet. Thanks to Alex, der die Fotos gemacht. So sieht das Ding aus. Ich habe da im Hintergrund, das ist normales Karo-Papier, das sind 5 mm Kästchen, damit es so einen leichten Größenvergleich hat. Und das ist denn das sind die Transceiver, die wandeln, das ist, wie das so schon heißt, das ist ein SerDes-Konverter. Seriell, sag du das mal, SerDes ist irgendwie Serializer, Deserializer, so heißt es. Also das heißt, hinten geht es irgendwie, da auf der Seite geht es irgendwie elektrisch rein. Ja, da ist ein Laserpointer, den ihr vielleicht seht. Da geht es elektrisch rein und hier kommen dann die optischen Dinger raus. So sieht denn das Kabel da aus. Wie ihr seht, das ist relativ dick. Und das sind dann die Anschlüsse, die dann da reingesteckt werden. Und hier dieses kleine Weiße da, das ist die innere Faber, die Fiber selbst. Da geht das Licht durch. Alles andere hier draußen, dieses große Orange hier, das ist lediglich, ist bloß eine Beschichtung drumherum. Denn das Kabel funktioniert nur aufgrund der Grenzfläche. Das heißt, das Kabel funktioniert aufgrund der Reflexion an der Grenzfläche zur Außenwelt. Deswegen brauchen sie eine relativ dichte Beschichtung, damit die Grenzfläche immer da ist und nicht kaputt geht. So, ja, wie gesagt, das ist aber ziemlich alt. Ne? Also wir haben es auch besser. So, das ist ein aktuelles Ding. Das ist ein SFP, so sehen die heutzutage aus. Wie ihr seht, sind die ungefähr um die Hälfte geschrumpft, die Teile. Und das da oben ist jetzt ein normales Fiber-Channel-Kabel, so sehen die Teile aus. Alex, das ist unscharf. Na gut. Okay, so, super. Dann können wir die einfach zusammenstecken. Naja, klar, natürlich kann man die irgendwie schon zusammenstecken, aber diese macht eigentlich keiner. Also, man kann natürlich unterschiedliche Topologien mit dieser ganzen Sache machen. Das eine ist das ganz normale Point-to-Point, wie das so schon heißt. Das heißt, man steckt einfach das Kabel von einer Maschine in die andere. Das ist aber ein bisschen langweilig und deswegen braucht man sich eigentlich, dann kann man auch ein SAS-Kabel nehmen. Deswegen braucht man sich keine Fiber-Channel kaufen, allgemein. Wenn man das ein bisschen komplex haben will, kommt man zu sowas wie Switch Fabric. Das heißt, man hat da einen Switch, an dem man alle Kabel anschließt und der Switch ist dann dafür verantwortlich, die Pakete durch die Gegend zu schicken. Das ist wunderschön und gut, allerdings ist so das Management von diesen Switchen eine nicht triviale Operation. Dann muss man da irgendwie nachfragen. Hier gibt es einen Nameserver da drin. Dann muss man nachfragen, okay, was bist du denn gerade? Muss ich da einloggen? Muss den Switch fragen? Muss ich in den Fabric einloggen? Das ist eigentlich nicht so eine, also das ist nicht unbedingt das, was man haben will. Und es gibt im Linux auch genau einen Treiber, welcher in dem Switch Fabric Mode läuft. Und das ist der Mainframe ZFCP Treiber. Es gibt auch eine etwas einfache Implementation, das nennt sich Arbitrated Loop, wo man sagt, dass, oder wo man davon auf die physikalische, auf das physikalische Layout legt man eine logische Struktur, indem man sagt, okay, alle Geräte hier sind in einer logischen Loop. Das heißt, ich kann sie alle eben durchzählen, die Geräte, von 0 bis 128, mehr Zahlen haben wir da nicht. Und das macht natürlich dann das ganze, die ganze Enumeration sehr viel einfacher. Ich muss nicht den Switch fragen und sowas, sondern kann einfach die Geräte durchzählen, sie melden sich oder sie melden sich nicht. Das ist ganz einfach. Das ist also, die Implementation ist da sehr viel einfacher. Und das ist auch das, was eigentlich alle Fibre Channel Adapter unter Linux benutzen. Die rennen alle im FCIL, also im Arbitrary Loop Mode. Das ist dann, ist eigentlich ganz nett, hat den Nachteil zu dem Switch Fabric, dass das mehr ein Busprotokoll ist. Das heißt, es kann tatsächlich immer bloß ein Initiator zu einem Port sprechen in dieser Arbitrary Loop. You don't say. Na super. Okay, na gut. Also Quintessenz hier ist, man braucht einen Switch. Aber um das Ganze nicht so einfach zu machen, gibt es zwei hauptsächliche Hersteller von Switches. Das ist Brocade und Qlogic. Und die können sich überhaupt nicht ab. Was heißt, dass Brocade sagt, alles läuft total super, du kannst alle Brocade-Geräte anschließen. Okay, danke. Qlogic sagt, alles ist total super und du kannst alle Qlogic-Geräte anschließen. Super. Aber zusammenschließen, das ist ganz schlimm. Das mögen die gar nicht. Weil natürlich jeder, weil der Fibre-Channel-Standard als solcher nicht ausreicht und jeder muss natürlich dann noch so ein bisschen extra Süppchen kochen und hier noch ein bisschen was draufsetzen auf den Standard und hier noch ein bisschen was draufsetzen auf den Standard. Was natürlich der jeweils andere sagt, das ist doch überhaupt nicht standardkonform, das können wir doch nicht machen und nein, das unterstützen wir nicht. Was zur Folge, dass sich die beiden Switches im Normalfall nicht verstehen. Man kann sie natürlich so ein bisschen so, also downdumpen, also quasi man kann sagen, okay, den die halt in Compatibility-Mode, das kann man schon manchmal tun, das hängt dann auch davon ab. Brocade hat ja so einen Compatibility-Mode mit der neuesten Firma komplett rausgeschmissen, das machen wir nicht mehr, so einen Scheiß machen wir nicht. Hat natürlich zur Folge, dass die ganzen Nettigkeiten, die das Ding kann, nicht mehr funktionieren und die Hälfte der Features werden einfach nicht mehr unterstützt. Also ist alles irgendwie nicht so hitverdächtig. Deswegen ist es also, es hat mich tatsächlich ungefähr ein Jahr gekostet, bis ich die irgendwie soweit meine beiden Switches so weit gebracht habe, dass sie miteinander reden. Ein Jahr und 4 Firmware-Updates mit jeweils unterschiedlichen Features. Also das ist eine nicht triviale Operation. Das ist also, wenn ihr es nicht machen müsst, lasst es einfach. So, aber dafür haben sie ein schickes GUI. Hier ist mal eins abgebildet. Das ist das von dem von einem Blade Center. Das Ding. Die ist hier oben. Na, findet ihr. Das hier sind die externen Ports. Richtig schön mit blinken Lights, die dem sagen, ob was angeschlossen ist oder nicht. Und hier, das sind die internen Ports, so richtig schön mit Connectors hier. Da sieht man denn, ob da irgendwelche Blades angeschlossen sind. Und hier, der sagt dir denn, ob da gerade ein Link drauf ist, ob die da auch eine Firewall-Joining-Connection haben auf dem. Also das ist dann wieder schick. Aha, schön. Aber wenn ich jetzt so in meinen Rechner schaue oder mir das irgendwie von der Bash anschaue, da sehe ich das alles nicht. Was sehe ich denn da? Wie stellt sich das Ganze denn überhaupt jetzt so intern dar? Ja, also, da kommen wir erstmal zur Nomenklatura hier. Wie heißen die? Der Fibre Channel Speak. Im Fibre Channel Speak heißen die Geräte, die Fibre Channel Geräte selber heißen Ports, weil sie sich irgendwohin verbinden. Und sie verbinden sich mit einer Fabric. Quasi alles das, was jenseits vom Port ist, ist eine Fabric. Und da, wo es denn wieder rausgeht, quasi die Gegenstelle, nennt man im Allgemeinen einen Remote Port. Die können dann unterschiedliche Status haben, je nachdem, ob sie angeschlossen sind, ob sie nicht angeschlossen sind, wie sie verbunden sind, wie sie nicht verbunden sind. Das gibt es dann für die HBA-Ports, das sind N- oder NL-Ports. Und für die Switch-Ports sind dann F-Ports, je nachdem, welche Richtung sie, oder E-Ports, in welche Richtung sie. Das kann man hier sehen. Da sieht man das sehr schön. Das hier ist ein N-Port, das heißt, da ist ein HBA angeschlossen, das ist ein F-Port. Das heißt, hier geht's das ist ein F-Port, das heißt, hier sind tatsächlich eine Karte angeschlossen. Das heißt, da steckt ein Kabel drin, welcher zu einem HBA geht. So. Gut, schön. Aber, woher weiß ich denn jetzt, welche Ports ich habe und wie sehen die denn so? Was mache ich denn da jetzt? Jo, also, wir müssen die Ports natürlich in dieser ganzen Fabric irgendwie identifizieren. Wir müssen ja wissen, mit wem wir jetzt reden. Dafür hat man da, um die Sache nicht so einfach zu machen, mehrere Möglichkeiten. Es gibt einmal eine lokale Adresse, das ist die sogenannte Port-ID. Das ist quasi das, was der Switch sieht, wenn der Switch anfängt, die Sachen durchzunummerieren. Das Ganze sind 6 Bytes, jeweils 2 Byte-Felder. Das erste ist die Domain, also quasi die Switch-Nummer. Das zweite ist die Area, also die Switch-interne Nummerierung. Alle Geräte, die der Switch gefunden hat, die an den Switch angeschlossen sind, kriegen eine eigene Nummer. Und dann gibt es hinten dran noch die Loop-ID. Die werden dann gerätspezifisch gesetzt. Wird typischerweise nicht benutzt, es sei denn, man macht sowas, so einen Schleinkram wie ein PID. Oder man fährt im Peer-to-Peer-Mode, dann wird das auch benutzt, weil man da keine Information hat. Man kann das Ganze natürlich auch global adressieren. Dafür gibt es dann die Port-Names und das ist eine 64-Bit-Wert. Da gibt es einmal das Worldwide Port-Name und Worldwide Node-Name. Die Idee dahinter ist, dass der Port tatsächlich die physikalische Verbindung bezeichnet und der Node ist die größere Einheit. Also wenn man jetzt eine Dual-Port-Karte hat, dann ist die Idee, dass beide Ports denselben Node-Name haben, aber unterschiedliche Port-Names. So die Idee. Ist aber primär ein Implementation-Detail. Manche machen es nicht. Und das ganze Ding ist natürlich in das EEPROM der Karte eingebrannt. Das kann man nicht verändern. Das ist also quasi das Äquivalent zur MAC-Adresse in der Netzwerkwelt. NPRV? Was sind das? Naja! Wie gesagt, der Portname ist fest, der ist in dem EEPROM drin. Das ist schön. Nun ist aber der Portname das Einzige, was man von der Fabric aus sehen kann. Und wenn man jetzt so einen Schweinkram macht wie KVM oder sowas, wo man dann mehrere Gäste dahinter hat, dann wäre es vielleicht ganz witzig zu wissen, dass da Gäste hinter sind. Denn sonst muss ich ja sämtliche Storage, die ich habe, ich kann die Storage, die ich habe, ja bloß einem Portname zuordnen. Was anderes sehe ich ja nicht. Und wenn jetzt der gesamte KVM-Gast nur ein Portname hat, muss ich alle Storage für alle Gäste diesem einen Portname zuordnen. Und der muss dann wieder sehen, dass sie auseinanderfließt. Das ist natürlich ein bisschen ungeschickt. Deswegen gibt es sowas wie NPIV, nennt sich N-Port ID Virtualization, wo man dann frei definierbare VPNs vergeben kann. Die werden dann einfach zusätzlich zu der existierenden VPN im Switch angemeldet und funktionieren ganz genauso wie normale VPNs. Sodass man dann jedem KVM-Gast, also oder jedem virtuellen Gast, eine eigene Port-ID geben kann, einen eigenen Portname geben kann, sodass man dann auch von der Storage-Seite aus sieht, da ist diese Portname ist diesem Gast zugeordnet, also kriegt er jetzt die Lohn, die er haben soll. Das macht es natürlich, denn ist natürlich sehr schick und sehr einfach. Aber das Problem hier ist, wie der Name so sagt, Worldwide Port Name. Das heißt, das ist ein weltweit eindeutiger Portname. Und wenn man jetzt dahergeht und den frei definiert, sollte man schon zusehen, dass der auch tatsächlich eindeutig ist. Sonst hat man irgendwann Probleme. Das heißt, wenn man sowas macht, dann muss man sich vorüberlegen, okay, wie mache ich doch gleich die Enumeration bei diesem Ding, sodass ich da nicht irgendwie später mal in Problem laufe, dass denn die nächste Installation genau dieselben IDs verwendet und an selben Switch gehen und schon geht das Ganze nicht mehr so richtig toll. Da muss man denn, aber ich meine, das ist ja dasselbe Problem, was man hat, wenn man irgendwie die MAC-Adresse sich selber brennt. So, und wie gesagt, das Ganze braucht ein wenig Switch-Unterstützung, damit die Switch das verstehen. Deswegen geht das bloß auf 4 Gig, was auch der Grund ist, warum 4 Gig momentan so der Standard ist und die älteren Sachen ausgestorben sind. Das heißt, ja, okay, jetzt kann ich also mich an den Switch verbinden. Ich weiß, wie ich meine Ports identifizieren kann. Also, angehen, anschließen, alles geht. Ja, klar, kann man schon machen. Aber wenn man das so macht, dann sehen alle Geräte alle Platten. Ist auch nicht immer das, was man so haben will. Dafür gibt es sowas, das nennt sich Zoning. Das heißt, man kann im Switch festlegen, welche Ports welche anderen Ports sehen kann. Man kann sich quasi logische Gruppen oder eine Partitionierung machen, wo man sagen kann, okay, diese drei Ports sind in derselben Zone und sehen nur sich selbst. Alle anderen Ports, die noch da sind, können sie nicht mehr sehen. Dadurch kann man dann das Ganze sehr gut abgrenzen, sehr gut partitionieren, sodass tatsächlich bloß der Host-Adapter auch die Storage sieht, die er sehen soll und nicht die anderen 20.000 Tape-Drives, die jetzt irgendwie das Backup-Gerät noch braucht. Da gibt es auch dann zwei unterschiedliche Möglichkeiten. Entweder ein Hard-Zoning, das sind dann die basiert auf den Loop-IDs, die ich davon erwähnt habe, oder ein Soft-Zoning, die auf den VPNs basiert. Das Soft-Zoning ist im Allgemeinen ein bisschen flexibler, weil das die MAC-Adressen quasi auf die VPNs geht. Das heißt, egal wo es angeschlossen ist, man hat immer dasselbe Zoning. Wenn man auf harte Adressen geht, dann heißt es, dass man irgendwie sagt, der Port 17, also physikalische Port 17 auf dem Switch, kann den Port 18 auf dem Switch 2 sehen. Es gibt Szenarien, wo das gewünscht ist, aber eigentlich ist es nicht. Ist das denn immer nicht so der Fall. Und das Problem bei dieser Sache ist, dass irgendwie auch diese Zoning-Informationen an die Switche verteilt werden müssen. Wenn man mehr als einen Switch hat, muss man ja irgendwie die Zoning-Informationen gleich halten auf allen Switches. Und das Protokoll dazu, wie man jetzt diese Sachen übermittelt, das ist Non-Standard. Und das ist auch das Problem, warum die Q-Logics und die Brocades der Welt sich nicht unterhalten können. Brocade hat eine dreistufige Hierarchie, wie man die Zone abbildet. Also man hat einmal die Zone und ein Zone-Set und hat darüber dann noch irgendwie eine Domain, die man einrichten kann. Q-Logic hat ein zweistufiges Modell. Es passt nicht so gut. Das ist auch der Grund, warum es da immer Probleme gibt bei der Interoperabilität, weil sie nämlich dann irgendwie die Zonen irgendwie gegeneinander matchen müssen und das passt einfach nicht. So, ja, und mit was kann ich mich denn da jetzt eigentlich anschließen? Es gibt primär eigentlich zwei hauptsächliche HBA-Vendors, das ist Emulex und Q-Logic, das ist der LPFC und der QLA2X-Treiber. In der letzten Zeit hat Brocade sich gedacht, es wäre eine coole Idee, Fibre-Channel-Adapter zu machen. Das ist jetzt der BFA-Treiber. Und es gab mal LSI, den MPTFC. Der ist aber nun mittlerweile verkauft und die Gerüchte haben es, dass er an Brocade verkauft wurde, weil es eine doch eine deutliche zeitliche Koinzidenz gab zwischen der Abkündigung von LSI und der Ankündigung von Brocade. Aber eine reine Koinzidenz, das ist natürlich völlig zufällig. Bei allen Fibre-Channel-Treibern ist es so, dass die tatsächliche, die Fibre-Channel-Frames, also das, was tatsächlich auf dem optischen Kabel läuft, wird in der Firmware gehandhabt. Man sieht diese Teile nicht. Sondern die Firmware verarbeitet die und gibt dann immer so ein Zwischenprodukt, was denn der Treiber verarbeiten muss. Je nachdem, wie die Firmware das macht, gibt es dann unterschiedliche Details, was man tatsächlich sehen kann, was man nicht sehen kann. Aber bei allen diesen Treibern ist es tatsächlich so, dass man nicht direkt Frames, also irgendwie so einen Raw-Access oder sowas auf Fibre-Channel-Frames, gibt es nicht. Das wird immer von der Firmware bearbeitet. So, ja, toll, super. Hat er uns ganz toll viel über Fibre-Channel erzählt. Aber wie schon die Anfangsfrage indizierte, eigentlich so richtig haben tue ich das ja nun nicht. Na, komm schon. Jetzt hat. Ha, aber ich. Das ist mal der Serverraum bei Nacht oder vielmehr eine Reihe des Serverraums bei Nacht. Das ist ein NDA, deswegen darf ich keinen NDA. Also, na, egal. So, und das sind dann die ganzen Dings und so. Und das sind total bunte Lichter und sieht total stark aus. Ja, man sieht nicht so wirklich viel. So sieht das Ganze denn bei Licht aus. Völlig übersichtlich, ganz klar. Ne? Und jetzt wissen wir auch, wie die Fibre-Channel-Kabel aussehen. Das sind nämlich diese orangen Teile da, die da überall rumfliegen. Also wie man wieder mal sieht, war da jemand zu faul, Kabel wegzuräumen sondern hat sie immer dann hingesteckt, wenn eine neue Maschine kam und eine neue Karre brauchte. Richtig, genauso mache ich das. Aber, genau. Und wie man auch sieht, es ist alles andere als übersichtlich. Und das ist so ein bisschen so, das ist noch okay, wenn das im Rack ist, aber wenn man jetzt mehrere Racks hat, die man, wo man dann die Kabel hin und her führen muss, dann hat man nachher irgendwie oben ein 30 cm breites Teil, wo die Kabel drauf liegen und jeder schmeißt sein Kabel, was er denn neu zieht, darüber. Ja, und dann geht irgendein Kabel kaputt. Herzlichen Glückwunsch. Viel Spaß bei der Suche. Das heißt, man muss da tatsächlich anfangen, das Kabel nehmen und Stück für Stück durchfieseln, um zu schauen, wo jetzt das ist. Es ist grauslich. Ja, das macht irgendwie keinen Spaß. Denn Problem hier ist, dass jede Infrastruktur auch, also dass jedes Protokoll seine eigene Hardware-Infrastruktur hat. Fiber Channel hat optische Kabel, Netzwerk hat die komischen Twisted Pair Kupferkabel. Wenn man noch eine serielle Konsole hat, hängen dann noch so ein paar serielle Kabel rum und natürlich Stromkabel gibt es natürlich immer. Das ist irgendwie so auf Dauer ist, das macht das denn keinen Spaß. So, insbesondere wenn es die Maschinen, ne, wenn man sich mal so intensiv Heise gelesen hat und dann hört, ja, wir machen jetzt ARM-Server, die jetzt irgendwie, wo ich denn irgendwie auf eine Maschine, auf 4 HEs kriege ich dann irgendwie, wie war das, 1000? Ja, so ungefähr 1000 Server. Okay. Wie schließe ich die alle an? Also das macht dann irgendwann keinen Spaß mehr. Deswegen kamen dann die Marketing-Leute mit einer ganz tollen Idee, das nennt sich Converged Network Architecture. Das heißt, na gut, schmeißen sie halt zusammen. Das heißt, wir sehen halt zu, ob wir nicht einfach mehrere Dienste über dasselbe Kabel fahren können. Damit können wir dann einfach Kabel rausschmeißen und haben weniger Kabel, um die wir uns kümmern müssen. Die Idee und das Ganze wurde denn möglich, weil irgendwann Intel es geschafft hat, tatsächlich das tolle 10 Gig Ethernet zu machen, sodass man plötzlich genügend Bandbreite hatte, um überhaupt mehrere Dienste auf dasselbe Kabel zu legen. Und deswegen, so kam sie darauf, auf dieses tolle Schlagwort, dass, weil nämlich jetzt so mehrere Dienste auf dasselbe Kabel konvergieren. Deswegen heißt es jetzt Converged Network Architecture. Super. Und dann, na gut, wenn man jetzt das eine Protokoll auf das andere Protokoll schiebt, heißt es, man muss eins der beiden modifizieren. Und da Intel nun mal Netzwerk macht und kein Fiber Channel, musste halt Fiber Channel dran glauben. Das heißt, man hat jetzt eine zusätzliche Schicht gemacht, damit man Fiber Channel dann auf dem Netzwerkkabel fahren kann. Das Ganze nennt sich ein FCOE, Fiber Channel over Ethernet. Das heißt, man nimmt einfach Ethernet als den primären Transport, weil das schon da ist und die Switches das eh verstehen und sieht dann einfach zu, dass man die Fiber Channel Frames in die Ethernet Frames einpackt. Und das ist auch soweit ganz okay. Natürlich geht das so mit dem bis dato bekannten Fiber Channel Standard nicht so wirklich. Das heißt, man muss natürlich den Fiber Channel Standard ein wenig aufbohren. Und die meisten Switches werden auch etwas unglücklich, wenn sie denn so ein FCOE-Frame bekommen. Damit können sie auch nicht so richtig viel anfangen. Das heißt, man braucht auch noch ein Switch-Firmware-Update, damit die das dann auch können. Was natürlich total super ist. Deswegen, meine persönliche Meinung ist ja eigentlich immer noch, dass das FCOE nur von Intel erfunden wurde, damit sie endlich diese blöden 10 Gig-Chips verkaufen können. Denn ich meine, Gigabit Ethernet, wenn man jetzt so einen einzelnen Rechner hat, eine Gigabit-Leitung tatsächlich voll zu kriegen mit einem Rechner, ist schon anspruchsvoll. Das muss man erstmal hinkriegen. Und 8 Gig, dasselbe gilt für 8 Gig Fiber Channel. Die meisten Installationen laufen auch auf 4 Gig. Und 8 Gig, ja, okay, kann man schon machen, aber die brauchen tut man es auch nicht. Und dann stellt sich natürlich die Frage, was brauche ich denn 10 Gig Ethernet, wenn ich schon den 1 Gig Link nicht voll kriege? Und naja gut, das heißt, schön, dass ich jetzt einen tollen Chip entwickelt habe, aber es will ihn keiner kaufen. Also muss ich mir irgendwas überlegen. Also brauche ich da irgendwie den gefürchteten Mehrwert. Den Mehrwert da, den brauche ich denn. Und so haben sie gesagt, na klasse, machen wir doch ein tolles Schlagwort, ziehen da alles zusammen und dann kann man den bestimmt toll verkaufen. Und den kann man auch gleich die Switch-Vendors mit ins Boot holen, Cisco und Brocade, und sagen, hey, wir machen was und ihr müsst neue Switch-Firmen verkaufen. Findet ihr das nicht toll? Ja, die fanden das total super. Klar, logisch. Ho, cool, neue Switches verkaufen mit neuen Firmware? Natürlich, sofort sind wir dabei. Ja, deswegen gibt es FCE. Nein, so. Hardware-seitig, wie man jetzt da auf den FCOE-Track kommt, gibt es eigentlich zwei Ansätze. Das eine ist der traditionelle Ansatz von wen wundert's, Qlogic und Emulex, die eh schon Fibre-Channel-Karten gemacht haben. Die haben gedacht, na gut, okay, setzen wir halt anstelle von einem normalen Fibre-Channel SFP, setzen wir ein Netzwerkding drauf, hauen noch einen Netzwerk-Switch drauf, ein Netzwerk-Chip drauf, der das macht und dann passt das schon. Die sehen also genauso aus wie normale Fibre-Channel-Karten, fühlen sich zum OS genauso an wie normale Fibre-Channel-Karten, hat sich nicht geändert. Das macht das alles in Firmware, das passt so. Oder die andere Idee ist, das ist mehr ein Software, ist quasi ein FCOE-Offloading-Approach, der welcher, oh Wunder, von Intel und Cisco propagiert wird. Wer hätte es gedacht, dass die Sachen primär in Software gemacht werden? Und nur einzelne Features tatsächlich an die Hardware ausgelagert werden. Das ist je nachdem, was es für eine Hardware ist, gibt es da unterschiedliche Sachen und unterschiedliche Dinge, die ausgelagert werden. Intel, der 10-Gig-Chip von Intel macht einen Teil des Protokolls, des unterliegenden Transmission-Protokolls, macht er tatsächlich in Hardware. Für jeden 10-Gig-Chip. Das ist so Design. Diese Teile wurden vor 5 Jahren designt. Das heißt, sie haben vor 5 Jahren schon gesagt, wir wollen das machen und haben das tatsächlich da reingeschrieben. Also das fand ich mir echt, das ist mir echt vorausschauendes Denken. Da war ich echt begeistert davon. Das ist aber auch das Einzige, was, und DDP, also Direct Data Placement, das ist aber auch schon das Einzige, was sie machen. Alles andere wird in Software gemacht. Was, ja, man machen kann, aber denn nicht unbedingt machen muss, denn irgendwie sein Root-File-System über einen Daemon laufen zu lassen, ist immer sehr trickreich. Und wenn man dann noch keine Ahnung hat von Daemon schreiben, wird es noch doppelt schwierig. Naja, jeder dieser Ansätze hat Vor- und Nachteile. Das eine ist, der Vorteil bei den Hardware-CNAs ist natürlich, dass man einfach nichts sieht. Man braucht keine Konfiguration, das macht es, das passt schon anschließen und es geht im Idealfall. Macht Autokonfiguration. Alles geht total super. Hat natürlich den Nachteil, bei so einem doch leicht stärker fluktuierenden Protokoll wie FCOE, dass man typischerweise auch ein Firmware-Update auf beiden Seiten braucht. Also wenn man ein Firmware-Update auf dem Switch macht, muss man im Allgemeinen auch die Firmware auf der Karte aktualisieren. Wir hatten einen sehr netten Fall, dass wir irgendwie eine Slash 11 rausgebracht hatten, das alles FCOE zertifiziert haben. Dann habe ich ein Switch-Update gemacht. Und wir haben SP1 rausgebracht und es ging alles total super. Und dann hat jemand einen Fehler mit Slash 11 gefunden. Und dann habe ich Slash 11 installiert. Und das ging nicht mehr so richtig. Da habe ich auch gedacht, jo, das ist jetzt doof. Ja, das war ein wenig ungeschickt. Wenn man Software macht, das Ganze in Software, hat man das Problem natürlich nicht. Weil man dann, das Ganze ist in Software, da kann man dann machen, was man will, kann man beliebige Standards unterstützen, beliebig tun. Die Konfiguration kann man so hindingsen, wie man will, überhaupt kein Problem. Der Nachteil ist, man muss die Konfiguration so hindingsen, damit es überhaupt tut. Das ist also der wirklich große Nachteil beim Software-FCOE, weil Intel es total super findet, dem Benutzer so viele Freiheiten wie möglich zu geben. Er könnte ja vielleicht das so und so und so anschließen und dann können wir das ja nicht autokonfigurieren, weil wir diesen Fall denn ja nicht abgedeckt haben. Ja gut, okay, danke. Das ist 1% der Benutzer. Und dafür müsst ihr jetzt 99% der anderen Benutzer das konfigurieren. Herzlichen Glückwunsch. Na gut. Aber hier nun, man kann alles konfigurieren und das ist der Vorteil. So. So sah die erste Generation von FCOE-Karten aus. Wie man sieht, das ist mal Electrical Engineering. Total super. Also, das gesehen, da bin ich fast vom Glauben abgefallen. Dieses hier da, das ist der Standard Qlogic Fibre Channel Chip. Nee, gar nicht wahr. Ist er nicht. Der hier oben, das da. Das ist der Qlogic Fibre Channel Chip. Den findet man auf jeder beliebigen Karte. Das da drunter, dieses da, na, komm jetzt. Bist du. Da, ist da, mit ohne Kühlkörper. Das ist der Intel 10 Gig Chip. Da ist echt sehr viel Gehirnschmalz reingeflossen. Man steckt sie halt zusammen und verbindet sie. Hm, gut, Fabian-Schneider Internet. Ja, richtig, genau. Also so ein Unsinn, habe ich auch gedacht. Also das kann ich auch. Haben Sie denn auch irgendwann eingesehen, dass das nicht so der Hit war? Abgesehen davon, wie ich schon gesagt habe, das ist natürlich ein Intel-Chip darunter. Ne? Man ist denn da so ein bisschen von Intel abhängig, dass Intel das dann auch das macht, was es behauptet, dass es tut. Das hat sie innerhalb kürzester Zeit genervt. Und man sah eine große Welle von Akquisitionen durch den Markt fluten. So hat dann zum Beispiel Emulex Server Engines gekauft, welche rein zufällig einen 10-Gig-Chip gemacht hatten. Und Qlogic hat Nexgen eingekauft, welche auch rein zufällig einen 10-Gig-Chip hatten. Rein zufällig. Hatte den Vorteil, dass sie jetzt ihre eigene IP hatten und sich einen eigenen Chip basteln konnten. So, dass sie jetzt hier denn nur noch einen Chip brauchen und das Ganze sehr viel netter aussieht. Hier, jetzt haben wir da, ja, da jetzt nicht. Okay, da mit diesem goldenen Teil oben in der Ecke, das ist der Chip. Da ist alles drauf integriert, da ist jetzt Fibre-Channel drauf, da ist Ethernet drauf und alles. Das ist natürlich dann ein bisschen schicker und kann man ein bisschen netter machen. Und man verdient sehr viel mehr dabei, weil man kein Geld mehr in Intel abdrücken muss. Na, und die dritte Generation, die ist so richtig cool. Da haben sie nämlich alles einfach alles reingeschmissen, was möglich ist. Das macht Fibre-Channel, das macht Ethernet, das macht iSCSI, das macht InfiniBand, wenn man nett fragt. Und alles. Und SRLV sowieso. Also, einfach so, alles. Oh, cool, warum nicht gleich so? Hat natürlich den Nachteil, also wirklich billig sind die Karten denn auch wieder. Die gehen dann so irgendwie Stückerl 800 Euro los, meines Wissens. Das ist schon nicht so ganz das so. Also das ist so. Nee, also das ist, dann kann man machen, wenn man da eine Firma hat, die einem das zahlt. Oder gut betteln kann. Aber normalerweise nicht. Aber, wie ich schon erwähnte, 10 Gig. Die 10 Gig-Karten können das auch alle. Die Intel-Chips, alle 10 Gig-Intel-Karten können FCOE. Fast alle 10 Gig-Broadcom-Karten können FCOE. Ich sage hier fast, weil Broadcom etwas interessante Vorstellung hat von Lizenzierung. Und man Pech haben kann, dass Broadcom es cool fand, die FCOE-Funktionalität im NVRAM abzuschalten. Ja, tolle Idee. Also wie gesagt, die meisten können das. Und das Nette ist, wo ich gerade vorhin so fürchterlich auf Intel geflucht habe, der Vorteil ist, mit dem Intel-Stack kann man tatsächlich eine Peer-to-Peer-Verbindung machen. Das heißt, mit dem Intel-Stack kann man tatsächlich einfach eine Karte mit der anderen Karte verbinden und es geht. Und da das meistens Dual-Port-Karten sind, kann man schon mal drei Nodes zusammenschließen. Und da rein zufällig S11SP2 auch den Target-Mode für FCOE hat, kann man sich darüber schon mal relativ einfach mit Hausmitteln ein FCOE-Setup basteln. Was gar nicht so schlecht ist. Ich habe es sogar an kernel.org verkauft. Der gute Warthog macht nämlich genau so ein Setup jetzt, um da seine bisschen mehr Leistung auf kernel.org zu kriegen, damit der Webserver nicht mehr so langsam ist. So, das ist doch gar nicht so schlecht. Was passiert denn sonst noch so? Wie sieht das denn in der Zukunft aus? Tja, Zukunft für FCOE, also ich weiß nicht. Das ist so ein wenig schwierig, denn bei Licht besehen, 8 Gig Fiber Channel und 10 Gig Ethernet, also so ein großer Geschwindigkeitsunterschied ist da nicht. Und wenn ich jetzt über dieses 10 Gig Ethernet eh noch mindestens 1 Gig abzwacken muss für Ethernet-Traffic, bin ich nur noch bei 9 Gigabit. Also so ein großer Geschwindigkeitsvorteil ist es eigentlich nicht. Eigentlich eher gar keiner. Und ich muss mir sowieso eine neue Infrastruktur kaufen, denn ich habe nur Gigabit-Kabel typischerweise und normale 8 Gig Fiber-Channel. Das heißt, wenn ich auf FCOE gehe, muss ich mir sowieso eine komplett neue Infrastruktur kaufen, was ja auch nicht so Sinn der Übung war. Also so der richtig überzeugende und nicht nur das, die meisten Rechner, die ich so habe, haben natürlich keine 10G-Karten. Das heißt, ich muss mir noch separate 10G-Karten kaufen. Also der globale Marketing-Spin, den man da so gemacht hat, ja, brauchst weniger Kabel und es geht alles automatisch und du brauchst bloß eine Netzwerkkarte, läuft so ein bisschen ins Leere, weil ich auf dem blöden Motherboard eh schon 4 Netzwerkports habe, von denen ich bloß 2 brauche. Also das ist noch nicht so richtig das. So, das ist so der globale Bringer ist das jetzt so noch nicht. Was man eigentlich sieht, ist, dass ein Großteil der Innovation und der Entwicklungsarbeit tatsächlich auf der FCOE-Seite gemacht wird. Also die FCOE-Karten, die man heutzutage bekommt, können tatsächlich mehr als die Fibre-Channel-Karten, sogar auf der Fibre-Channel-Seite. Was natürlich schon mal für sich spricht. Zum Beispiel SRLV. Wenn jemand nicht weiß, was es ist, kann ich mich später mal fragen. Gibt es halt nur für FCOE-Karten. Und wirklich interessant wird das Ganze eh erst, wenn Intel seine 100-Gig-Chips rausbringt. 100-Gig-E-Chips rausbringt. Dann wird das richtig spannend. Denn dann hat man endlich mal genügend Bandbreite. Und dann muss man sich mit der, auf der Fibre-Channel-Seite ganz schön anstrengen, um da irgendwo hinzukommen. Ja. Und das war es eigentlich auch schon. Ich hoffe, ich hab euch jetzt alle gründlich verwirrt. Und
okay, we have some time for questions.
Ja.
Die Target-Implementierung im /11 SP2, Linux Eisgasse.org oder welche?
Jo. Okay. Leo, ist Leo Target, klar, logisch.
Und,
ich habe Nick geholfen, sein Ding Mainline zu kriegen. Ja, natürlich ist das Leo.
Okay. Also wenn ich jetzt quasi so mein Ethernet-Kabel habe, dann kann ich ja entscheiden zwischen FCOE und iSCSI.
Nö. Natürlich kannst du dich entscheiden, aber brauchst du nicht. Du kannst alles komplett rüberfahren. Kannst alles combined. Du kannst tatsächlich alles über ein Kabel fahren.
Genau, ich kann meine Infrastruktur entweder auf iSCSI aufbauen oder auf FCOE, wenn ich das komplett neu mache. Gibt es irgendeinen Vorteil von beiden? Das ist irgendwie iSCSI flexibler, besser, toller, schneller oder ist FCOE komplexer, dass ich meinen Job eher behalte?
FCOE ist ein bisschen cleverer designt, wenn es in Richtung Separierung geht. Also bei FCOE hast du sehr viel mehr Bandbreitengarantie drin. Das ist ja genau dafür designt, dass du halt sagen kannst, okay, ich will mindestens 4 Gigabit Bandbreite haben. Ich kann auch mehr kriegen, aber mindestens 4 Gigabit kriege ich. Punkt. Das hat iSCSI nicht.
Also es ist vor allem für Garantien besser.
Eben, das heißt, du wirst niemals ein Übersprechen kriegen zwischen dem Netzwerk-Traffic und dem FCOE-Traffic. Wenn du iSCSI machst, kann dir das passieren, weil es eben diese FCOE-Protokolle nicht hat, die garantieren, dass man eine Bandbreitengarantie hat. Das ist dieses PFC, Priority Flow Control.
Okay, cool.
Gibt es weitere Fragen?
Okay, Dankeschön.
Damit geht der Kernel-Track jetzt in die Mittagspause und weiter geht es dann um 13 Uhr mit den aktuellen Entwicklungen zum Linux-Kernel.